HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Es war eines der längsten und wichtigsten Strafverfahren der Bundesrepublik. Der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte vor dem Oberlandesgericht München. Über 5 Jahre und mehr als 430 Verhandlungstage lang ging es hier um die sogenannte NSU-Mordserie, bei der 9 Männer türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin erschossen wurden. In wenigen Tagen soll das Urteil im NSU-Prozess gesprochen werden. Was bedeutet dieses Verfahren für die Familien der Opfer? Und wie hat es einen Mann verändert, der diese Angehörigen beim NSU-Prozess vertreten hat? Darüber habe ich mit dem Rechtsanwalt und Nebenklagevertreter Mehmet Daimergüler gesprochen. Übrigens, Daimergüler hat einen kleinen Hund, der ihn zur Aufnahme in unser Bonner Studio begleitet und sich dabei auch bemerkbar gemacht hat. Auch das werden Sie hören in HR Info, das Interview mit Mehmet Daimergüler. Herr Daimergüler, in wenigen Tagen wird beim Oberlandesgericht in München das Urteil im NSU-Prozess verkündet. Welches Urteil erwarten Sie gegen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe?
Ich gehe davon aus, dass Frau Zschäpe von der Bundesanwaltschaft zu Recht als Mörderin angeklagt worden ist. Ich gehe davon aus, dass die Beweiserhebung bewiesen hat, dass die Anklage zu Recht erfolgt ist. Und ich erwarte dann konsequenterweise, dass Frau Zschäpe die Strafe bekommt. Das ist in diesem Fall eine lebenslange Haft, inklusive Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das bedeutet keine automatische Entlassung nach 15 Jahren und möglicherweise dazu noch eine Sicherungsverwahrung.
Das ist es ja, was Sie als Anwalt der Nebenklage beantragt haben, dass Zschäpe nach Verbüßung ihrer Haftstrafe in Sicherungsverwahrung genommen wird. Die heute 43-Jährige käme nie wieder frei. Warum haben Sie das beantragt?
Nun, erstmal, sie käme wieder frei, aber eben nicht nach 15 Jahren. Wir haben ja gesehen, dass RAF-Terroristen wie Christian Klar über 20, 25 Jahre eingesessen haben, aber dann auch freikamen. Wir haben hier eine harte Strafe beantragt, nicht der Strafe willen, sondern weil wir gesehen haben, dass Frau Zschäpe in keiner Weise zur Aufklärung beigetragen hat, in keiner Weise dazu beigetragen hat, ein alternatives, plausibles Tatgeschehen zu schildern. Eine Angeklagte muss nicht an der Aufklärung mitwirken. Eine Angeklagte darf lügen, eine Angeklagte darf alles. Aber am Ende gibt es dafür auch eine Quittung. Ja, und die Quittung bedeutet in diesem Fall eben die Höchststrafe.
Sie vertreten ja als Nebenklageanwalt die Angehörigen von 2 NSU-Opfern, die beide aus Nürnberg kamen, Abdurrahim Özoğdoğru und İsmail Yaşa. Özoğdoğru war das 2. Opfer der NSU-Mordserie, so wie wir sie kennen, und er wurde 2001 in seiner Schneiderei erschossen. Da vertreten Sie die Geschwister des Opfers. İsmail Yaşa war das 6. Opfer, er wurde in einem Dönerstand erschossen, da vertreten Sie die Tochter. Warum war es Ihren Mandanten, den Angehörigen, wichtig, als Nebenkläger beim NSU-Prozess dabei zu sein?
Meine Mandantschaft wollte verstehen. Wir wollen verstehen, warum der Vater, der Bruder zum Tode verurteilt worden ist. Sie wollen verstehen, warum der Staat sie nicht geschützt hat, warum der Staat die toten Männer ohne jegliche Hinweise zu Drogenkriminellen abgestempelt hat und warum der Staat sie, die Opferangehörigen, die Halbwaisen und die Geschwister kriminalisiert hat. Um das zu verstehen, muss eine Nebenklage auch die Möglichkeit haben, die entsprechenden Fragen im Gerichtssaal zu stellen. Denn es sind Fragen, die im Zweifel außer der Nebenklage keiner stellen wird. Und das haben wir versucht. Wir haben versucht, ja, der Wahrheit uns anzunähern, zu verstehen. Und meine Mandantschaft, die sind nicht naiv, aber sie haben schon die Erwartung gehabt, dass der Staat, vertreten durch die Bundesanwaltschaft, auch durch den Senat, alles tut, alles versucht, um aufzuklären.
Sie sprechen in Ihrem Plädoyer, das auch als Buch erschienen ist, immer wieder von dem Begriff Rechtsfrieden, dass so ein Ziel eines solchen Prozesses sei. Das ist ein sehr abstrakter, rechtsphilosophischer Begriff. Geht es für Ihre Mandanten auch um so etwas wie Seelenfrieden?
Ja, also der Begriff Rechtsfrieden, ja, das ist nicht irgendwie abstrakt oder esoterisch. Ja. Es geht darum, dass die Öffentlichkeit, die durch die Straftat verunsichert, erschüttert worden ist, dass die das Gefühl haben, jetzt hat der Staat, nachdem er die Straftat hat nicht verhindern können, zumindest alles getan, um sicherzustellen, dass alles aufgeklärt wurde, sodass das nicht wieder geschehen kann. Das ist das, was man unter Rechtsfrieden versteht. Und für meine Mandantschaft ist es nochmal intensiver. Sie haben den richtigen Begriff, ja, des Seelenfriedens erwähnt. Wissen Sie, wenn wir die Frage stellen im Gerichtssaal, gab es mehr Unterstützer als die 5 Angeklagten und die beiden toten Uwes? Ja, dann ist das für meine Mandantschaft eine ganz elementare Frage, denn Wir müssen davon ausgehen, dass es an den meisten Tatorten lokale Helfershelfer gab. Und das ist für meine Mandantschaft insofern wichtig, als sie ja wissen wollen, warum der Vater, warum der Bruder ausgerechnet zum Tode verurteilt worden ist und möglicherweise jemand aus der Nachbarschaft es war, der den Menschen auf die Todesliste gesetzt hat und dass diese Person jahrelang gegrüßt wurde.
Also da gibt es ganz konkret die Vorstellung bei Ihren Mandanten, dass irgendwo ein Nachbar im Umfeld, im persönlichen Umfeld da beteiligt gewesen sein könnte bei der Vorbereitung des jeweiligen Mordes.
Ja, also wir müssen davon ausgehen, dass die meisten Opfer keine Zufallsopfer sind. Mhm. Ja, also wir haben Tatverdächtige, die in Zwickau leben und dann 500 Kilometer, 600 Kilometer durch Deutschland fahren, nach Rostock, am Ende einer Sackgasse in der Vorstadt einen Dönerimbiss finden und da den Menschen umbringen. Ja. Da stellt sich die Frage, wie kommt man auf dieses Opfer? Wie kommt man auf ein Opfer wie bei Henner Özüdoğru, der in einer kleinen Seitenstraße in Nürnberg eine kleine Änderungsschneiderei hat? Ja. Und die These der Bundesanwaltschaft vom isolierten Trio, also außer der Bundesanwaltschaft glaubt das niemand mehr. Nicht die Untersuchungsausschüsse und auch nicht die vielen Nebenklagevertreter im Gerichtssaal.
Jetzt haben trotzdem nur als Hauptangeklagte Beate Zschäpe und vier Unterstützer, mutmaßliche Unterstützer, neben ihr auf der Anklagebank gesessen. Sie waren als Nebenklagevertreter immer ganz nah dran, haben wenige Meter im Abstand von Beate Zschäpe über 400 Verhandlungstage, mehr als 5 Jahre in diesem Prozess verbracht. Wie war das ganz so in dieser Nähe der Angeklagten zu sein? Wie war das auch für Ihre Mandanten?
Also für mich als Anwalt, das ist Teil meines Berufs. Ja? Und ich sehe in den Angeklagten auch keine Monster. Ja? Es ist für mich nicht eine emotionale Belastung, da zu sitzen. Viel belastender fand ich die zahlreichen Freunde, Bekannte, Nachbarn von Mundlos Böhner Zschäpe, ja, die mit einer Dreistigkeit auftraten. Da wurde gelogen, da wurde verharmlost. Das fand ich schon sehr, sehr schwierig. Nein, das Problem ist nicht, wie ich mich fühle, sondern die Frage ist, wie ging es den Opferangehörigen? Und ich habe großen Respekt vor den Witwen und den Halbwaisen, ja, vor meinem Mandanten und den anderen, die da gesessen haben, nur einen Meter, 2 Meter von den mutmaßlichen Mördern ihrer Liebsten entfernt, ja, und die das mit so einer stillen Würde ertragen haben. Aber manchmal habe ich auch gesehen, dass unterm Tisch ja dann die Hand zitterte von der einen oder dem anderen. Und daran konnte man dann sehen, wie schwer das für diese Menschen ist. Und wissen Sie, wenn ich sage, ja, ich habe Mitgefühl mit diesen Menschen, dann ist das eigentlich Quatsch. Ich meine, Mitgefühl würde ja voraussetzen, dass ich diese Gefühlsintensität, die Trauer, den Zorn, den Schmerz kenne. Aber ich kenne diesen Schmerz nicht. Ich kenne nicht den Schmerz zu wissen, mein Vater wurde umgebracht, nur weil er Türke ist. Ich kenne den Schmerz nicht, dass die Polizei nach Hause kommt und sagt, dein Vater war Drogenhändler, obwohl es keine Beweise gab. Ich kenne den Schmerz nicht zu erfahren, dass der Staat, der einen ja schützen sollte, jahrelang meine Telefone, meine Handys, meine E-Mails, meine Briefe verfolgt hat. Wir kennen das nicht. Ich kann mich nur diesem Schmerz annähern. Ja, aber diese Annäherung allein schon finde ich umso belastend. Und deswegen habe ich einen wirklich, wirklich großen Respekt für diese Menschen.
Das Interview in hr Info mit dem Rechtsanwalt Mehmet Daimar-Güler, Nebenklagevertreter im Münchner NSU-Prozess, der in wenigen Tagen zu Ende gehen wird. Herr Daimar-Güler, Sie sagen, Sie können diesen Schmerz nicht wirklich nachempfinden, weil Sie das so nicht erlebt haben. Trotzdem haben ja Ihre Mandanten Sie ausgesucht, weil Sie auch eine gewisse biografische Nähe zu Ihnen gespürt haben und weil Sie ein Buch von Ihnen gelesen haben, wo Sie vor vielen Jahren schon Ihre eigenen Erfahrungen geschildert haben mit Rassismus, mit Diskriminierung, mit Ausgrenzung. Als die Mandanten auf Sie zukamen und darum baten, dass Sie die Nebenklage übernehmen, haben Sie dann einen Moment gezögert, dieses Mandat anzunehmen und was hat Sie überzeugt, das zu tun?
Ja, ich habe gezögert, natürlich. Es ist sehr, sehr viel Verantwortung. Ja. Es ist Verantwortung, sich dieser Menschen anzunehmen und ich habe natürlich gezögert, weil ich auch mir sicher sein wollte, dass ich den Erwartungen, den Hoffnungen, den Ansprüchen gerecht werde. Ich habe das dann gemacht und warum ich es gemacht habe, ist, es hat natürlich eine professionelle Seite, aber das Professionelle, ja, als Anwalt nimmt man die Mandate an, die kommen. Ja. Das war aber nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende war Folgendes. Wir reden doch immer zu Recht von einem Polizeiversagen, auch von einem Staatsversagen, auch von einem Medienversagen. Ja. Also Dönermorde, das Wort kommt ja nicht von der Polizei, sondern von der Zeitung. Das stimmt alles, aber wir haben ja auch ein enormes gesellschaftliches Versagen gehabt. Also wer von uns war solidarisch mit den Opfern damals, als es in der Zeitung hieß, wieder einer erschossen? Ich habe mir damals überlegt, ja, also wegzukommen von der Abstraktion gesellschaftliches Versagen, hinzukommen zu mir ganz persönlich, ganz konkret die Frage, Daimler-Güller, was hast du eigentlich gemacht? Denn ich habe damals in den Zeitungen davon gelesen. Ich habe mit meinen Geschwistern und türkischen Freunden zusammengesessen und mir und den anderen war immer klar, das sind Nazis, das sind Rassisten. Und deswegen stellt sich an dieser Stelle für mich die Frage doppelt, ja, was hast du eigentlich gemacht? Und ich habe nichts gemacht. Und ich habe nichts gemacht, obwohl ich hätte was machen können, ich hätte es versuchen können.
Da müssen wir vielleicht erklären. Genau, Sie waren damals FDP-Politiker. Sie haben für viele Bundestagsabgeordnete, Gerhard Baum, Burkhard Hirsch, Wolfgang Kubicki, als Mitarbeiter und Büroleiter gearbeitet. Und Sie waren lange im FDP-Bundesvorstand, auch befreundet mit Guido Westerwelle. Also nah dran auch an politischen Entscheidungsträgern. Was hätten Sie da tun können in der Zeit?
Ich hätte ja einfach mal den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, der auch im Bundesvorstand saß, ansprechen können oder einen der Abgeordneten und sagen können, Freunde, ihr müsst stärker in Richtung Nazis und Rassisten gucken. Und ich habe das nicht gemacht. Ich habe das nicht gemacht und dafür schäme ich mich. Und ich schäme mich deswegen besonders, weil ich genau weiß, warum ich es nicht gemacht habe.
Warum?
Naja, also es war ein bisschen Feigheit. Ich hatte mir gedacht, dann gehst du hin zum Innenminister, sprichst ihn an. Und dann drei Wochen später stellt sich heraus, es gibt doch diese imaginäre türkische Drogenmafia und dann stehst du blöd da. Ich wollte mich nicht blamieren. Aber schwerwiegender war eigentlich ein anderer Aspekt. Es war die Überzeugung, dass das Reden über Rassismus, gerade als türkischstämmigen Politiker, dass das mir politisch schaden würde. Das würde mir keine Stimmen bringen auf dem Parteitag, sondern Stimmen kosten. Das war meine Überzeugung. Also Opportunismus. Ich wollte damals sowas werden. Ja? Ich wollte, hatte so eine diffuse Hoffnung auf Abgeordnete oder sowas. Ja? Mhm. Und diese Mischung aus ein bisschen Feigheit und viel Opportunismus, ja, das ist dann mein ganz persönliches Versagen gewesen.
Und jetzt hören wir Ihren Hund.
Ja, mein Hund will spielen, aber du musst jetzt, Elliot, du musst jetzt warten. So, jedenfalls, es ist so, dass ich damals versagt habe. Und zwar aus niedersten Beweggründen, ja. Ich kann mich ja nicht darin erschöpfen zu sagen, der Staat hat versagt und nicht meine eigene Verantwortlichkeit zu thematisieren und dann aber einen Haken drunter zu machen, sondern mir geht es darum, wie kann ich Dinge wieder gut machen? Wie kann ich es wieder gut machen den Menschen gegenüber? Und ich habe alle Opferangehörige, die ich getroffen habe, um Vergebung gebeten, aber das reicht ja nicht. Ich glaube, dass die tätige Reue die richtige Reue ist und deswegen habe ich letzten Endes dieses Mandat angenommen.
Gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück in Ihrer Biografie. Sie sind 1968 geboren im Siegerland. Sie stammen aus einer Familie von sogenannten Gastarbeitern aus der Türkei und haben in diesem Buch, was ich eben erwähnte, Kein schönes Land, in dieser Zeit Ihre Erfahrung mit Rassismus und Ausgrenzung thematisiert. Dann haben Sie aber eine Wahnsinnsbildungsbiografie hingelegt, von der Hauptschule letztlich bis nach Harvard an die US-Elite-Universität. Diese Karriere, die wäre ja durchaus eine gewesen, die, wie Sie es eben schon angedeutet haben, noch hätte weitergehen können. Wann ist Ihnen zum ersten Mal bewusst geworden, dass Sie trotz allem, trotz dieses Erfolges, dieses Bildungserfolges, dieses Karriereerfolges von vielen immer noch als der Türke betrachtet wurden?
Na, eigentlich habe ich nicht vergessen. Man ließ mich auch nicht vergessen, ja, dass ich am Ende des Tages doch eben anders bin. Ja. Mhm. Und es hat eine lange Zeit gedauert. Ich habe mich schwer getan, ja, mich zu finden an der richtigen Stelle. Eine Zeit lang mit Beginn des Studiums habe ich versucht, besonders bürgerlich aufzutreten, besonders angepasst. Ja, englische Schuhe, Korthosen und all diesen Quatsch. Ja. Und es hat lange gedauert, bis ich realisiert habe, es ist wirklich, wirklich scheißegal, was du machst. Du bist in den Augen von anderen der, den die sehen wollen. Ja? Und da das Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu sagen, also es ist total wurscht, was die über dich denken, tu das, was du für richtig hältst, das war für mich schon ein ziemlicher Schritt. Das andere, wissen Sie, dieses Hauptschule-Harvard-Geschichte, ja? Mhm. Es war eine gute Zeit, die ich in den USA hatte, ja. Aber letzten Endes all diese Dinge, diese Formalabschlüsse hier, ein Titel dort, es ist alles ohne Bedeutung. Es ist einfach alles nur Bullet Points auf dem Lebenslauf. Es ist nicht das Entscheidende. Das Leben spielt nicht dort.
Das Interview mit Mehmet Daimargüller in HR Info. Er ist Nebenklagevertreter im Münchner NSU-Prozess, der ja in wenigen Tagen zu Ende gehen wird. Herr Daimargüller, wir haben immer eine Kiste dabei. Die sehen Sie jetzt nicht, weil Sie im Studio Bonn sitzen. Das ist unsere HR Info-Interview-Kiste. Und da hole ich jetzt mal ein paar Zeitungsartikel raus, die ich in der Vorbereitung über Sie gelesen habe und lese Ihnen einfach nur so ganz kurz so Schlagworte vor.
Oh Gott.
Sie sagen mir bitte immer, ob das stimmt oder nicht, ja? Das Gesicht der Nebenklage.
Nein, stimmt auf gar keinen Fall. Wir haben eine ganze Reihe von ganz, ganz tollen Nebenklagevertreterinnen und Vertretern gehabt. Antonia von der Behrens, Seda Başay. Also das sind schon tolle Kolleginnen und Kollegen, wo ich auch viel gelernt habe.
Trotzdem sind Sie ja so ein bisschen einer, der in den Talkshows immer zu sehen war. Dazu passt auch das Nächste aus der Hannoverschen Allgemeine. Da heißt es, auf dem besten Weg dazu, Wolfgang Bosbach als Lieblingstalkgast abzulösen.
Also ich weiß nicht, wer hier jetzt beleidigter sein müsste, Wolfgang Bosbach oder ich.
Ein Traum von Integration, der Vorzeigemigrant schlechthin, schreibt die FAZ über Sie. Stimmt oder stimmt nicht?
Also bei der FAZ steckt meistens ein kluger Kopf dahinter, aber nee, wirklich nicht.
Young Global Leader, das war keine Zeitungsschlagzeile, sondern eine Auszeichnung beim Weltwirtschaftsforum in Davos. War das mal so ein Selbstbild von Ihnen oder ist es das immer noch?
Ja, also es passt in das Bild, was ich von mir selber haben wollte, dass die anderen sehen. Mhm. Und da hier mit Kronprinz Haakon abzuhängen oder mit Bono ein Bier zu trinken in Davos, das fand ich zu seiner Zeit so irgendwie schon cool. Heute denke ich mir, also was für ein Quatsch eigentlich.
Und nochmal was aus dem Stern, Deutschland-Fan in immer gebügelten Hemden.
Also Deutschland-Fan bin ich. Ich finde, wir leben in einem guten Land. Ja? Wir haben natürlich Herausforderungen, wir haben Sachen, an denen wir arbeiten müssen, aber das ist eine gute Heimat. Gebügelte Hemden trage ich, also da bin ich echt so ein Hochstapler. Ich bügel meine Hemden selber und dann bügel ich nur die Leiste und den Kragen, und wenn ich ein Jackett trage, sonst ist es ungebügelt.
Mehmet Daimargüller, mit vielen Etiketten versehen und es wird immer wieder deutlich, dass es doch so etwas wie einen Bruch in Ihrem Leben gegeben hat. Irgendwo einen Punkt, wo Sie sich verabschiedet haben von den politischen Karriereplänen. Was hat das zu tun jetzt wieder mit dem Mandat, was Sie im NSU-Prozess übernommen haben, nämlich die Angehörigen von zwei NSU-Opfern in der Nebenklage zu vertreten? Sie haben sich ja, als Sie das übernommen haben, auch gefragt, was macht es mit Ihnen selber? Tut es Ihnen selber gut? Haben Sie das Gefühl, dass das stimmig ist, dass das zusammenpasst, Ihr Lebensweg und diesen Prozess, diesen sehr prominenten Prozess jetzt als Nebenklagevertreter begleitet zu haben?
Also ich habe zum ersten Mal in meinem beruflichen Leben das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.
Ui.
Also es, dass ich hier einen Beitrag leisten kann, nicht nur für meine Mandanten, sondern ich glaube auch für uns als Land. Ja, also jetzt nicht missverstehen, ich habe nicht die Hybris zu sagen, ich tue es für Deutschland, aber ich meine, dass wir die Themen, die wir im Gerichtssaal behandeln, ja, dass das Themen sind, die vor allem außerhalb des Gerichtssaals eine große Rolle spielen. Ja. Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Wie gehen wir miteinander um? Ich meine, dass dieses Verfahren mich ehrlich gemacht hat. Ja. Frei von diesen Karrieregedanken oder politischen Kalkül.
Ein Thema, was Sie immer wieder angesprochen haben als Nebenklagevertreter, ist das Stichwort institutioneller Rassismus. Und da geht es eben nicht nur um die Hauptangeklagte Beate Zschäpe und die vier anderen Angeklagten, sondern vor allem um das Versagen der ermittelnden Behörden, der Polizei, aber auch um die Rolle des Verfassungsschutzes. Warum gehörte das Ihrer Meinung nach in diesen Prozess hinein, der ja eigentlich nur diese fünf Angeklagten auf der Anklagebank hatte?
Nun, erstmal glaube ich, dass dort auf der Anklagebank auch ein sechster Angeklagter gehört hätte. Das ist der Staat. Ich mache mir das nicht einfach mit dem Vorwurf des institutionellen Rassismus. Wir haben ja bei der Mordserie des NSU, der Ceska-Mordserie, ja, die Polizeibeamten in Kiesewetter wurden mit einer anderen Waffe umgebracht. Und ehrlich gesagt, wir wissen nicht, ich weiß jedenfalls nicht, warum sie umgebracht wurde. Mhm. Aber wenn wir uns die neuen migrantischen Morde anschauen. Ja. Diese Morde fanden statt in verschiedenen Städten, in verschiedenen Bundesländern. Ja. In Nürnberg, in München, in Kassel, Dortmund, Hamburg, Rostock. Ja. Und man hat die Möglichkeit, das polizeiliche Verhalten an jedem der Tatorte miteinander zu vergleichen. Und wenn man das tut, erkennt man Muster. Und das Muster sah immer gleich aus. Bestand aus drei Teilen. Erstens, alle Opfer waren auf der Stelle verdächtigt, in kriminelle Machenschaft verwickelt zu sein.
Können Sie vielleicht kurz an einem Beispiel Ihrer Mandanten nochmal zeigen, was das konkret bedeutet hat?
Nun, also wenn beim ersten Mordopfer Enver Şimşek schon am Folgetag davon gesprochen wurde, dass hier eine Abrechnung im Drogenmilieu im Raum steht, ja, dann hat sich dieser Verdacht ganz selbstverständlich repliziert auf alle anderen. Auch meine Mandanten, also der Bruder meiner Mandantschaft, Arthur Özdorum, wenn man die Akten schaut, ja, da ging die Polizei ganz selbstverständlich davon aus, dass er auch irgendwie was mit Drogen zu tun hat. Ja. Mhm. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Frage, was tun wir jetzt eigentlich? Ja. Bei Ismail Yaşar, der eine Dönerbude hatte in Nürnberg, in der Nähe von der Schule, wo die, er war sehr beliebt. Ja. Am Tag seiner Ermordung tauchten dort Drogenspürhunde auf. Ja. 400 Meter entfernt in einem Spielplatz wurde der Buddelkasten umgegraben, ausgesiebt ist dann, weil man gucken wollte, ob da ein Drogendepot ist. Ich meine, das hätte man ja nicht gemacht, und das ist die Erkenntnis dieses Verfahrens auch, wenn der Tote Meier, Müller oder Schmidt geheißen hätte. Wir haben dieses Phänomen, dass an allen Tatorten im ersten Schritt die Opfer selber kriminalisiert wurden, im zweiten Schritt die Opferangehörigen, die Witwen, die Halbwaisen, die man immer wieder auf die Wache zitiert hat, die man immer wieder konfrontiert hat mit dem Vorwurf, sie hätten was mit Drogen zu tun, deren Handys man abgehört hat, die E-Mails gelesen hat. Und im dritten Teil dieses Musters ist ganz deutlich erkennbar, dass einfach die zahlreichen Zeugenaussagen, die auf zwei verdächtige Fahrradfahrer hinwiesen, ignoriert wurden. Man kann in den Protokollen nachlesen, wie dann immer wieder gefragt wurde, ja, sahen die türkisch aus, sahen die südländisch aus? Und da war die Antwort jeweils nein. Und dann wurde die Spur nicht verfolgt. Und dennoch behauptete die Polizei heute noch, ja, wir hatten doch keine Hinweise. All dieses Verhalten findet sich ja auch in Wort und Schrift. In einer Akte heißt es, da in unserem Kulturkreis die Tötung eines Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist daher davon auszugehen, dass die Täter hinsichtlich ihrer Werteordnung von weit außerhalb stammen. Punkt. Also, wissen Sie, institutioneller Rassismus bedeutet nicht, dass alle in der Institution Rassisten sind. Es bedeutet lediglich, dass es geschriebene und ungeschriebene Regeln gibt. Gemeinsame Vorstellungen in der Behörde, die dazu führen, dass bestimmte Menschen regelmäßig schlechter behandelt werden als andere.
Das ist das Behördenversagen, das Versagen der Polizei. Auf der anderen Seite gab es ja an vielen Tatorten immer wieder eine erschreckende Nähe von Verfassungsschutzmitarbeitern oder Informanten des Verfassungsschutzes, die da quasi auch in die Unterstützerkreise des NSU hineinragten. Wenn Sie sagen, als sechster Angeklagter hätte der Staat auf die Anklagebank gehört, vermuten Sie so etwas wie eine zentrale Steuerung, eine Absicht hinter dem Geschehen? Oder was ist der Vorwurf, den Sie an den Angeklagten, der Staat, richten würden?
Ich glaube nicht. Also jedenfalls habe ich keinen Hinweis darauf, dass es so eine große Verschwörung gab. Dass da Leute zusammenkommen und sagen, jetzt machen wir das und das und das. Mhm. Ja. Ich glaube eher, dass hier verschiedene Behörden, vertreten durch verschiedene Personen mit verschiedenen Motivationslagen, bewusst oder unbewusst zusammengewirkt haben, mit dem Ergebnis, dass hier eine Neonazi-Szene aufgebaut und finanziell gepampert wurde, die dann im besten Falle nicht mehr zu kontrollieren war und im schlechtesten Falle, wo man sich vielleicht gesagt hat, naja gut, das nehmen wir jetzt mal billig in Kauf, dass die Neonazi-Szene, die wir jetzt aufgebaut haben, eine tödliche Gefahr für Obdachlose, für Schwule, Lesben, für Juden oder für Migranten ist.
Mehmet Daimar-Güller, in wenigen Tagen wird dieser NSU-Prozess nach über 5 Jahren zu Ende gehen. Was sind für Sie die 3 wichtigsten Fragen, die dieser Prozess nicht beantworten konnte, und wo werden diese vielleicht eines Tages mal beantwortet?
Ich denke, dass wir erstens die Trio-These nicht nur kritisch hinterfragen, sondern eruieren müssen, wie groß war oder ist der NSU wirklich. Ja, also die Trio-These ist nicht plausibel. Zweitens, welche Rolle haben Verfassungsschutzbehörden und V-Leute gespielt? Und drittens, wie gehen wir aus den Erfahrungen des NSU lernend mit dem Problem des institutionellen Rassismus um? Denn das Thema Racial Profiling ist ja nicht vom Tisch. Jeden Tag werden Menschen aufgrund ihres Aussehens kontrolliert. Schwarze, Sinti und Roma. Aber was bedeutet das, wenn diese Menschen anlasslos kontrolliert werden? Sie werden kontrolliert, weil man sie für möglicherweise kriminell hält. Und was mit den Toten des NSU geschehen ist, und das ist ja der Zusammenhang, ist sozusagen ein postmortales Racial Profiling. Ich glaube, dass wir in einem guten Land leben. Wir leben in einem Rechtsstaat, aber wir leben nicht in einem makellosen Land. Lass uns an unseren Makeln arbeiten. Wir müssen in den Abgrund schauen, auch auf die Gefahr hin, dass der Abgrund zurückblickt, sonst werden die Dinge nicht besser.
Mehmet Daimar-Güller, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview. Der Rechtsanwalt Mehmet Daimargüller, Vertreter der Nebenklage im Münchner NSU-Prozess, der in wenigen Tagen zu Ende gehen wird.
Ich danke Ihnen.
Das Plädoyer von Mehmet Daimargüller im NSU-Prozess ist als Buch erschienen und nachzulesen im Verlag Bastei-Lübbe unter dem Titel Empörung reicht nicht, unser Staat hat versagt, jetzt sind wir dran. Und diese Sendung, das Interview in HR Info, finden Sie als Podcast im Netz unter hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek zum Nachhören. Mein Name ist Christoph Schäffer.